Wir freuen uns, dass der Herr Professor Georg Endler hier bei uns ist. Er kommt aus der Gruppenpraxis Labor.at, er kommt aber auch von der Sigmund Freud Universität, hat dort den Lehrstuhl für Labormedizin und mit Schwerpunkt klinische Chemie, eben an der Sigmund Freud Universität. Wir freuen uns sehr, dass du uns berichten wirst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe natürlich auch Interessenskonflikte als Labormediziner, möchte ich, dass Sie natürlich möglichst häufig, am besten täglich, die Cholesterinspiegel aller Ihrer Patienten bestimmen. Und dazu muss man aber auch sagen, Labormediziner, das ist eine Triggerwarnung, Labormediziner haben ein etwas reduziertes Weltbild. Das heißt, unsere Patienten haben eine Durchmesser von 16 mm, sind wunderbar standardisiert und wir glauben, dass wir alle Erkrankungen im Blut feststellen können, alles andere interessiert uns nicht. Cholesterin messen Sie alle etliche Male am Tag. Was messen Sie eigentlich und wie messen Sie das? Wir machen alles den Großteil mit klinisch-chemischen Tests und das Gesamtcholesterin messen wir einfach durch Oxidation mit einem Enzym. Da entsteht Wasserstoffperoxid und Wasserstoffperoxid lieben wir, weil das eine Farbreaktion auslösen kann bei einem Indikator. Das heißt, wir messen einfach einen Farbumschlag. Die Triglyceride, da machen wir das Gleiche wie im Körper. Wir haben eine Lipase, die spaltet das in Glycerin und freie Fettsäuren und auch das Glycerin kann ich mit einer Farbreaktion sichtbar machen. Das geht relativ einfach und schnell. Das heißt, auch leider weiß das auch die Krankenkasse, das heißt, sie zahlt in etwa 60 Cent für eine Cholesterinbestimmung. Das HDL mache ich anders ein bisschen, und zwar indem ich versuche, den LDL und VLDL-Anteil in meiner Probe zu inaktivieren für die Cholesterinoxidase durch Detergentien, und dann bleibt mir mehr oder weniger nur mehr das HDL übrig, und das kann ich eben genauso mit der Cholesterinoxidase messen. Das Lipoprotein klein a wird immunologisch gemessen mit Antikörpern, das heißt, da habe ich Antikörper, die genau dieses Lipoprotein klein a messen. Auch da gibt es ein bisschen ein Thema, da gibt es unterschiedliche Assays, die nicht ganz zusammenpassen. Aber im Allgemeinen muss man auch sagen, sind alle Labors da von der Qualität sehr gut. Wichtig ist, das, was uns eigentlich interessiert, das LDL-Cholesterin wird in den meisten Fällen nicht bestimmt, sondern ausgerechnet. Weltweit hat man sich auf eine Formel geeinigt, dass man sagt, das LDL-Cholesterin ist das Gesamtcholesterin minus dem HDL plus ein Teil der Triglyceride, also plus dem Triglyceridanteil, der, wir haben gehört, 15%, oder? Wir sind hier bei 20%, der sozusagen noch dazukommt. Das heißt, unser Cholesterin ist eigentlich ein Rechenwert. Und das gilt aber nur eben für Patienten, die einen niedrigen Cholesterinspiegel haben, wo sie noch keine Chylomikronen im Blut haben. Bei höheren Triglyceriden kann ich stattdessen alternativ das Non-HDL messen, also errechnen, das heißt das Gesamtcholesterin minus dem HDL, oder ich bestimme das LDL direkt. Wir machen beides und bringen dann auch beides sozusagen auf den Befund. Und das Problem ist sozusagen, die Friedewald-Formel gilt nur für Patienten, die mit einem Cholesterinspiegel bis zu 200, ab dann kann es sozusagen nicht ganz korrekt sein. Ich kann aber auch versuchen, das direkt zu messen, indem ich versuche, speziell das LDL selektiv löslich zu machen mit einer Zuckerverbindung und dann wieder das Cholesterin zu bestimmen. Es ist ein bisschen etwas anderes sozusagen als das errechnete LDL, aber es ist ganz gut vergleichbar und es hat relativ weniger Abhängigkeit von den Triglyceriden. Es ist etwas teurer und natürlich keiner dieser Tests ist 100% spezifisch, da kann ich auch kleine Anteile von HDL und VLDL mitbestimmen. Und dann haben wir noch natürlich einen Punkt, wir haben gehört, Apolipoprotein B ist ja so einer der wesentlichen sozusagen Elemente dieses LDLs, aber auch der Chylomikronen. Unsere Tests messen alle das ApoB48, also im VLDL, und das ApoB100, das im IDL und im LDL gemeinsam gemessen wird, und wir messen mehr oder weniger beides. Das Schöne ist, dass jedes Partikel genau ein ApoB-Protein enthält, das heißt, mit dem Apolipoprotein B kriegen wir ein bisschen ein Maß für die Partikelgröße. Es ist etwas teurer und das große Problem ist, wir haben uns weltweit auf dieses errechnete LDL irgendwie eingeschossen, und die ganzen großen Studien mit dem billigsten Marker sozusagen unterwegs sind. Und was messen wir? Das Non-HDL misst mehr oder weniger die Masse aller atherogenen Partikel. Das LDL errechnet, das errechnete LDL unterschätzt man die Masse bei Hypertriglyceridämie. Warum? Das Triglycerid sozusagen da irgendwie auch noch drinnen. Beim LDL ist es umgekehrt. Das ApoB ist eigentlich ein Maß für die Partikelzahl. Also misst man die Partikel von VLDL, LDL und Kilomikronen. Wenn man das so anschaut, messe ich sozusagen jedes Mal ein bisschen etwas anderes. Umgekehrt kann man sagen, sozusagen, ich habe eben beim LDL habe ich mehr oder weniger einen kleinen Teil meiner atherogenen Partikel, wahrscheinlich auch die wichtigsten. Wir messen auch einen kleinen Teil vom Lipoprotein klein a. Gefühlt ist es ein, sozusagen nicht relevant, aber ein paar Prozent vom gesamt errechneten LDL sind wahrscheinlich auch aus dem Lipoprotein klein a. Das Non-HDL misst man sozusagen wesentlich mehr. Das ApoB misst man mehr oder weniger die Partikelzahl von allem. Wie vergleichbar ist das? Grundsätzlich bei den meisten Patienten ist es egal, was sie messen. Alle ihre Risikomarker haben so das mehr oder weniger das Gleiche. Aber wenn man ein bisschen vergleicht, gibt es dann Patienten, die erreichen beim Non-HDL den Zielwert, beim LDL nicht. Und das sind etwa 10% der Patienten, die eher beim Non-HDL den Zielwert erreichen als beim errechneten LDL. Und die Frage stellt sich immer, welcher Wert ist besser? Die Antwort ist, wahrscheinlich wissen wir es nicht. Es gibt ein paar Meta-Analysen, die einfach vergleichen, wie gut sind diese einzelnen Marker für die Risikoprädiktion. Und wenn man sozusagen den teuersten nimmt, das ApoB, das eben auf die Partikelzahl geht, dann kann das kardiovaskuläre Risiko, das Risiko von Events, ein bisschen besser vorhersagen als das Non-HDL und das ist ein bisschen besser als das LDL. Dazu muss man sagen, der Unterschied bitte ist minimal, da geht es um 2% Risikovorhersage, das heißt, das ist in der Praxis vernachlässigbar und in der Praxis können Sie Ihren Lieblingsmarker natürlich nehmen. Und einer der Punkte ist beim Cholesterin, wenn der Patient aus dem Spital kommt, dann sind die Cholesterinwerte immer niedriger als in der Praxis. Das liegt nicht daran, dass wir niedergelassenen Labors uns da irgendwie verschworen haben, sondern das ist auch physiologisch bedingt. Wenn Sie liegen, sind Ihre Cholesterinwerte um 10-20% niedriger als im Sitzen, weil ein Teil sozusagen beim Sitzen versagt, ein Teil der Flüssigkeit im Gewebe und das Blut ist schlicht und einfach konzentrierter. Gleiches gilt für den Hämatokrit und sämtliche Proteine. Und Sie haben das berühmte Lipidparadox. Wenn einer Ihrer Patienten ins Spital kommt, hat das meistens einen Grund, also abgesehen von der Zusatzversicherung natürlich, und das ist meistens eine Akutphasereaktion, der hat irgendein akutes Event. Und im akuten Event verändern sich natürlich auch die Blutwerte, unter anderem auch das Cholesterin. Das heißt, wenn der Patient schwer krank ist, sinkt sein Cholesterinspiegel um bis zu 60%. Und sehr niedrige Cholesterinspiegel und auch LDL-Werte, wenn der Patient hospitalisiert ist, sind oft mit einer schlechteren Prognose assoziiert, weil er schlicht und einfach kränker ist. Das heißt, wenn der Patient mit einem akuten STEMI hineinkommt und extrem niedrige Cholesterinspiegel hat, hat er wahrscheinlich eine derartige Akutphasereaktion und ist derartig krank, dass er möglicherweise eine höhere Mortalität hat. Wenn Sie Verschwörungstheorien lieben, können Sie natürlich daraus dann irgendwelche Cholesterinlügen basteln. Interessant ist, der Hintergrund ist natürlich, je kränker ein Patient ins Spital kommt, desto niedriger wird wahrscheinlich sein Cholesterinspiegel sein. Aufgrund der Akutphasereaktion, es wird auch sein CRP vermutlich höher sein. Das interessanterweise hinter dieser diesen Verschwörungstheorien stecken ganz wenige Proponenten, meist, also ich glaube so etwa 2 bis 3, die dann sozusagen ein ganz präzises Geschäftsmodell haben und alternative Wahrheiten da verbreiten. Ein Thema ist also, wir messen unterschiedliche Dinge, was meiner Meinung nach wesentlich ist, und ich darf hier sozusagen ein Bild bringen, das ich geklaut habe aus der Masterarbeit von Felix Endler, der gemeinsam mit Markus Exner hoffentlich bald publiziert. Wir haben einfach mal bei uns im Labor geschaut, wir haben Patienten mit Hypercholesterinämie oder erhöhtem LDL, und nach einem Jahr kommen die meisten wieder und wie viele erreichen dann zumindest einen Zielwert von kleiner 116. Und wie Sie sehen, das hat sich über die Jahre ein bisschen verbessert, aber noch weit, bei weitem noch nicht so, wie wir wollen. Das heißt, nach einem Jahr haben noch immer 2/3 dieser Patienten ihre Hypercholesterinämie und sind eigentlich vom Zielwert weit entfernt. Besonders erschreckend fand ich das bei Patienten mit sehr hohen LDL-Spiegeln, also über 190, sagt man, ja, es könnte eine familiäre Hypercholesterinämie sein. Und nach einem Jahr hatte die Hälfte noch immer Werte über 190. Das heißt, unser Problem ist nicht, welcher Wert ist besser, sondern wie reagieren wir auf die Werte. Das ist Gott sei Dank kein Laborthema, da darf ich dann auf die anderen Experten verweisen. Was möchte ich Ihnen mitgeben? Die Lipidmessungen sind sehr gut standardisiert, sie sind zwischen den Labors vergleichbar, aber Lipide können 10-20% pro Messung schwanken. Das heißt, sehen Sie auch die Grenzwerte und Ihre Lipidspiegel nicht als etwas Religiöses in Stein gemeißeltes, das kann schwanken. Die Non-HDL, LDL und ApoB messen etwas unterschiedliche Dinge und können daher zu einer leicht unterschiedlichen Risikokategorisierung führen. Aber unser Hauptproblem ist, wie gesagt, nur ein Drittel der Patienten mit der erhöhten LDL-Spiegeln erreicht nach einem Jahr die Zielwerte, zumindest die für Niedrigrisikopatienten von kleiner 116. Und ich glaube, das ist das Thema, an dem wir eher arbeiten sollten. Und die Messung muss man natürlich mit einem gewissen Augenmaß dann sozusagen im Hintergrund sehen. Soweit, so gut. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu laborlastig. Und freue mich auf die Fragen.
Ja, vielen Dank für deine schönen, wie immer sehr launischen Ausführungen. Und es ist Zeit für eine Frage aus dem Auditorium. Bitte. Bitte kurz warten, bis das Mikrofon da ist. Danke.
Das bedeutet, dass es Sinn macht, wenn wir Laborbestimmungen machen, um die Fettstoffwechsel von Patienten zu bestimmen, dass wir HDL und ApoB bestimmen und sonst nichts, oder?
Grundsätzlich, wenn Sie messen das Gesamtcholesterin, das HDL und die Triglyceride, dann können wir das LDL errechnen. Das ApoB können Sie auch bestimmen. Das Problem ist, das ist in den Richtlinien nicht so verbreitet. Da gibt es keine... gibt es nicht immer die harten Richtwerte, die wir gerne hätten. Die meisten arbeiten sozusagen, eigentlich die meisten internationalen Guidelines arbeiten mit dem LDL. Also und grundsätzlich würde es reichen, und das ist auch das kostengünstigste, wenn Sie Gesamtcholesterin, LDL, Triglyceride und HDL bestimmen. Das kostet, ich glaube, 2,50 Euro für die Kasse. Also
darf ich nur ergänzen und einmal im Leben bitte ein Lipoprotein kleiner?
Selbstverständlich.
Bitte die zweite Frage.
Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, das LDL zu unterteilen, es wird ja unterteilt, dass man das misst, hätte das für Sie eine Bedeutung?
In die Partikelgröße, dass Sie sagen,
bitte? Kleine LDLs, größere LDLs, es gibt ja 5 Subklassen.
Das wäre extrem interessant. Wir haben nur keinen standardisierten, routinetauglichen Test. Die Elektrophoresen sind eine, sagen wir, eher unscharfe Geschichte, das ist eher subjektiv. Die einzigen, die das wirklich messen können, sind meines Wissens MR-Spektroskopien und das können ganz wenige. Also es wäre extrem interessant, so etwas zu machen, aber wir haben kein routinetaugliches Laborinstrumentarium, das uns in den Studien vergleichbar ist. Von der Pathophysiologie würde es für mich Sinn machen. Ja.
Gut, herzlichen Dank. Wenn keine Fragen mehr sind, noch einmal Dankeschön für den tollen Vortrag.